Ich habe ein klares Thema vorgesetzt und vorgeschrieben bekommen. Ich muss heute über den reichen Mann sprechen und über Geld. Ich entschuldige mich schon mal bei allen Müttern, die heute am Muttertag, dass ihr so eine Zumutung erlebt, ein Pfingstpastor am Muttertag und dann noch über Geld. Das ist ja eins der schlimmsten Themen, die man überhaupt anfassen kann in der Gemeinde. Und wie ist das, geht das der Vorspann jetzt von meiner Zeit ab oder darf ich, weil ich habe 30 Minuten, ich habe meine Uhr hier und werde versuchen, mich zu disziplinieren. Ja, wir lesen den Bibeltext, den wir bekommen haben für heute aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 13 bis 21. Da heißt es hier, einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm, Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Es ist immer tröstlich, dass Jesus ähnliche Probleme hat wie wir als Pastoren, dass er auch so solche Sachen mit umgehen musste. Und hier ist ganz interessant seine Reaktion. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Er sprach aber zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Ja, was für ein Thema am Muttertag. Und ich möchte so ein paar Gedanken teilen über Geld, Finanzen und das Reich Gottes. Ich bin ja geboren in Brasilien, bin dann als kleines Kind nach Deutschland gekommen. Eins der ersten Prinzipien über Deutschland, die ich gelernt habe von meiner Mutter ist, über Geld redet man nicht, man hat es. Und für mich war lange Zeit, auch als Kind und als Jugendlicher, Geld so eine Art Mischung von Gefühl, das ist Geld, darüber redet man nicht, das ist eine schmutzige Angelegenheit oder Geld, das ist eine Sache, die, wo ich unsicher bin, wo ich vielleicht sogar Unbehagen habe, weil man weiß gar nicht, wie man mit Geld umgehen soll, weil man hat es ja nicht. Dieses Prinzip, über Geld redet man nicht, als ich dann mit 17 mein Leben Jesus geschenkt habe und dann auch in die Gemeinde kam, in die deutsche Gemeinde, da habe ich das gleiche Prinzip wiedergefunden, über Geld redet man auch nicht in der Gemeinde. Aber wie heute, wie gesagt, sprechen wir darüber. Wir hoffen, dass wir diesen Sonntag überleben. Und es gibt also viele gesegnete Disziplinen über biblische Finanzverwaltung, die ich niemals in Gottesdiensten gehört habe, sondern später durch eigenes Bibelstudium gelesen habe oder vielleicht, wenn man mal Deutschland verließ, in Gemeinden, besonders anglophoner Richtung, gehört hat. Und ich glaube, das hat einen Grund. Ich glaube, es hat einen Grund, dass in deutschen Gemeinden so wenig über Geld gesprochen wird und es so eine Art Tabu-Mantel um sich hat. Hat mit unserer Kirchengeschichte in Deutschland zu tun. Ich glaube, dass Namen wie Tetzel, ich glaube, wir haben ihn jetzt hier sogar als Bild. Wow, ihm ging es wirklich sehr gut, wie man sieht. Und er hat ja gepredigt, wenn das Geld im Opferkasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Das ist Ihnen sicher auch allen bewusst. Und diese Lehre hat viel Not gebracht, auch gerade viel Not über das damalige Deutschland. Leute haben um ihr Seelenheil gebangt. Leute haben schlaflose Nächte verbracht und haben Furcht gehabt, in die Hölle zu kommen und haben gerne diesen Weg gewählt und haben ihr Geld gegeben für ihr Seelenheil oder Seelenheil verstorbener Verwandten. Und aus diesem Geld sind so schöne Dinge entstanden wie der Petersdom. Das sind alles Dinge, die in unserer Seele registriert sind. Dass Geld etwas ist und Kirche, was zusammengeschmolzen nach Missbrauch riecht. Und deswegen wollen wir auch nicht so viel darüber reden, über Spendengelder. Und gibt es auch so Sätze wie, die Kirche will nur mein Geld. Und ich glaube, nie zuvor haben zwei Berufe in Deutschland so viel Misstrauen, auch in Bezug auf Geld, genossen. Das ist einmal der Beruf als Politiker und der Beruf als Pastor, nicht wahr? Und deswegen werden wir auch besonders beäugt. Tatsächlich aber hat Jesus und auch das Wort Gottes mehr zu sagen über Geld, als uns bewusst ist. Jesus hat sehr viel über Geld gesprochen. Manche Theologen behaupten sogar mehr als über jedes andere theologische Thema. Da haben wir zum Beispiel Bibelstellen wie unter anderem Matthäus 6, 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Oder Matthäus 25, 14 bis 30, wo dieses Gleichnis steht von den tüchtigen Knechten. Ja, gerade in der heutigen Zeit, wo so viel negative Berichterstattung ist über Aktien und Dividenden, gibt es dort eine par excellence Stelle, wie wir Geld zum Wachstum bringen können. Dinge, die uns fremd wirken. Matthäus 19, 16 bis 30, dort spricht Jesus sehr radikal das Thema Reichtum und Geld an und sagt, es ist einfacher, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Himmelreich eingeht. Das sind provokante Stellen. Und auch hier die Stelle, die wir gerade gelesen haben, Lukas 12, 15, denn da geht es um Identität. Unser Leben macht nicht unsere Habe aus, nicht das, was wir besitzen, das macht unser Leben aus. Nun können wir uns fragen, warum hat Jesus so viel über Geld geredet? Es ist nicht unsittlich, es ist nicht komisch, weil ihm Geld wichtig war, weil er lange Opferpredigten gehalten hat, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Ich glaube nicht. Ich glaube, der Grund war, dass Jesus so viel über Geld geredet hat, weil er wusste, wie wichtig Geld für uns persönlich ist. Und das habe ich immer festgestellt, auch in Deutschland, wenn es um Geld geht, dann offenbaren sich die wirklichen Charaktere. Nicht wahr? Oder wir haben ja auch dieses Sprichwort, die Freundschaft hört beim Geld auf. Nicht wahr? Da offenbart sich oft der richtige Charakter von Menschen, wenn es um Geld geht. Und wenn das Zentrum ihres Lebens berührt ist. Und deswegen, weil uns Geld so zentral berührt und auch so existenziell berührt, spricht Jesus über diese Dinge. Denn in Matthäus 6, 21 lehrt er uns, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Jesus spricht nicht so viel über Geld, weil Geld wichtig ist, sondern weil ihm dein und ihr Herz wichtig ist. Wer ist der Herr im Haus? Wer ist auch der Herr übers Portemonnaie? Es gibt ja verschiedene Bekehrungen. Die erste Bekehrung ist natürlich hin zu Jesus, die zweite dann zur Gemeinde und dann gibt es verschiedene andere Bekehrungen, wo wir entscheiden, willst du, darfst du Herr sein, Herr Jesus Christus, in bestimmten Bereichen meines Lebens. Das, der ganz große Bereich der Sexualität. Da ist aber auch ein ganz großer Bereich der Finanzen. Ich glaube, dass unser Finanzsystem, was so viel Angst ausstrahlt in den letzten Jahren, wo viele darüber Angst haben, ob unser Finanzsystem, unser Euro sogar kollabiert, wo wir sehen die Ungerechtigkeit unseres Finanzsystems weltweit, wo Banken sich bereichern, auch Regierung, auch die Mehrheit der Menschen. Wir hatten jetzt gerade wieder eine prominente Person, ich brauche gar nicht auszusprechen, Leute über ihre Verhältnisse leben, getrieben nach der Sucht des Geldes. Aber auch die große Not, die oft wenig angesprochen wird in unseren Gemeinden, die große Not Menschen, die gepeinigt sind von der Last ihrer Schulden und Zinsen. Davon haben wir viel Not in unseren Gemeinden, viel Not, über die wir nicht sprechen. Die Bibel warnt uns nicht nur von der zerstörerischen Macht des Mammon, 1. Timotheus 6,10, denn eine Wurzel allen Bösens ist die Geldliebe. Übrigens nicht das Geld selbst, sondern die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Das heißt, da ist eine Macht in dem Geld, die sogar die Macht hat, unseren Glauben zu zerstören, die uns quälen will. Das Wort Gottes zeigt uns einen Weg durch simple Prinzipien, wie wir die Macht des Geldes in unserem Leben brechen können. Herr Jesus Christus, er möchte seine Macht ausweiten über jeden Bereich unseres Lebens. Und wenn Jesus regiert, dann kommt auch seine Freiheit in unser Leben. Ich möchte gerne in den verbleibenden Minuten noch ein paar fünf einfache Prinzipien mit uns teilen, wie wir diese Freiheit der Herrschaft Jesu in unserem Leben ganz praktisch auch erleben können. Erster Punkt ist Rechenschaft. Ich glaube, dass Jesus uns ruft, Rechenschaft zu geben über unseren Besitz. Warum ist das so? Weil ich glaube, dass oft bei Gläubigen immer noch so ein Missverständnis herrscht über Finanzen. Ich glaube, dass wenn wir Nachfolger Jesu sind, dass unser ganzes Leben ihm gehört. Und damit auch unser Geld. Ich weiß, das ist in Deutschland schwer zu ertragen, zu hören. Aber ich glaube, dass Jesus uns berufen hat, nicht Besitzer oder Herrscher unseres Geldes zu sein, sondern Verwalter des Geldes, weil alles, was wir haben, ihm gehört. Und wir durch unsere Verwaltung auch Gott ehren sollen in unserem Leben. Jesus lehrt in Lukas 16, Vers 11, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Wenn wir Lukas 12 einfach so singulär lesen, dann denken wir, na ja, Reichtum auf dieser Welt, das ist alles nicht wichtig, Hauptsache wir sind reich im Himmel. Aber Jesus vertieft das nochmal, er sagt sogar, auch unser alltäglicher Umgang mit Finanzen in unserem Alltag ist überhaupt eine Voraussetzung dafür, dass Gott uns auch über geistliche Werte stellt. Salomo, der reichste Mann der Erde, gibt uns wertvolle Ratschläge in 31 Kapiteln der Sprüche. Sprüche 27, 23, 24, da sagt er, achte auf den Zustand deiner Herden, kümmere dich um deine Schafe und Ziegen. Geldbesitz ist nicht von Dauer. Nun, wenn ich hier eine Umfrage machen würde in dieser Gemeinde, auch in Rheinbach, obwohl ihr ländlicher seid als Bonn, und fragen würde, wer hat eine Schafherde oder Ziegenherde zu Hause, dann würde wahrscheinlich kaum sich jemand melden. Das war damals, das waren die damaligen Aktien, das war der damalige Geldbesitz. Da war die Wichtigkeit des monetären Geldhandels noch nicht so wichtig. Man hatte Schafherden, man hatte Ziegen, man hatte Ochsen oder man hatte Land. Und Salomo sagt hier durch den Geist Gottes, es ist unsere Aufgabe, den Zustand unseres Reichtums zu beobachten, uns darum zu kümmern. Warum? Weil Geld hat eine Eigenschaft, das habe ich persönlich festgestellt und auch in meiner Familie, es verabschiedet sich von uns, ohne Adieu zu sagen. Vielleicht haben Sie das auch schon mal festgestellt. Nur ein Spaziergang in der Innenstadt und schon ist die Geldbörse dünner und man weiß gar nicht wie. Sprüche 23, 23 sagt, Wahrheit und Weisheit, Einsicht und Herzensbildung sind es wert, dass du sie dich etwas kosten lässt. Das heißt, wir sollen Weisheit haben. Wir sollen Einsicht haben, auch bei so vielleicht für uns weltlichen Dingen wie Geld. Auf Deutsch, wisse, wo dein Geld hingeht, um jeden Preis. Viele Gläubige haben ein bestimmtes Gehalt, aber zu viel Monat. Das heißt, am Ende des Monats ist ihr Gehalt schon aufgebraucht. Und wenn man dann sich fragt, wo ist denn mein Geld hingegangen, dann weiß man es nicht, weil das Geld hat sich nicht verabschiedet. Und Salomo sagt hier, um jeden Preis sollen wir nachverfolgen, wohin unser Geld gegangen ist oder wie der Zustand unserer Herden sind. Ich glaube, dass es eine gefährliche Mischung gibt, gerade auch in Deutschland, wenn Menschen Unwissenheit haben über die Flüsse ihres Geldes und, ach, ich habe mein Portemonnaie jetzt in die Tasche gesteckt, und die sogenannte Plastik-Visa-Kreditkarte. Das ist eine gefährliche Mischung. Wir wurden erzogen, ich bin ja noch als Preuße erzogen, von meiner Großtante in Berlin bin ich noch als Preuße erzogen. Wir haben nur das gekauft, was wir uns leisten konnten. Heute haben wir die Kredit, die Plastikkarte. Wir kaufen uns Dinge, die wir nicht haben. Auf Pump. Wir geben Geld aus und wir wissen nicht über den Zustand unserer Schulden. Deswegen vier Informationen, die Sie unbedingt über Ihr Geld wissen müssen. Erstens, wisse, wie viel Sie besitzen. Wisse, wie viel Sie schulden. Drittens, wisse, wie viel Sie verdienen. Und wisse, wohin Ihr Geld geht. Das ist alles in dem Geist der Rechenschaft eines Verwalters Christi. Wir sind treue Dienerinnen und Diener und wir sind Gott, unserem Gott, Rechenschaft über, schuldig über sein Eigentum. Vielleicht sagen Sie, für solche Sachen, wie zum Beispiel, es gibt so ganz einfache Dinge, wie man das beginnen kann, das können Sie heute Abend beginnen, ein weißes Papier, zwei Spalten, auf der einen Spalte meine regelmäßigen Einkommen, auf der anderen Spalte meine regelmäßigen Ausgaben und dann wird es erst richtig interessant, die unregelmäßigen Ausgaben. Wenn Sie Lust haben auf einen Ehestreit, dann bitte die dritte Spalte. Das ist hochinteressant. Und Sie sagen vielleicht, für solche Listen habe ich keine Zeit. Ich möchte Ihnen etwas mitgeben. Wofür haben Sie dann Zeit? Haben Sie Zeit für schlaflose Nächte, wo Sie darüber Sorgen machen, wie kann ich mit meinen Schulden fertig werden? Schulden sind kein Kinderspiel. Ich weiß es aus persönlicher Erfahrung, auch aus persönlicher Beratung. Viele Eheprobleme, sogar Scheidungen, sogar Familienzerbrüche sind gekommen, weil man nicht diszipliniert war in der Rechenschaft über dem, was Gott uns anvertraut hat. Zweiter Punkt, plane. Planen Sie Ihre Ausgaben. Sprüche 21,5 sagt, Fleiß mit Überlegung bringt sicheren Gewinn. Jede Übereilung bringt nichts als Verlust. Das ist aus der guten Nachricht. Und Sprüche 21,20, da heißt es, im Haus des Klugen sind wertvolle Schätze und duftendes Öl. Aber ein Dummkopf vergeudet alles. Oder eine andere Übersetzung übersetzt, ein Dummkopf gibt alles aus, so schnell wie er kann. So, hier sind die Grundlagen von biblischer Finanzhaushaltung. Das ist ganz einfach. Das hat mir meine Frau beigebracht. Meine Frau ist wirklich die Allerbeste. Sie lehrt mich sogar oder hat mich gelehrt in Finanzen. Sie schreibt, früher bin ich einkaufen gegangen zu Lidl oder Aldi und habe gekauft, was mir gefiel. Heute haben wir einen Einkaufszettel. Hat mir meine Frau beigebracht. Ganz einfach, kann man irgendwo abreißen und dann aufschreiben. Sie schreibt das meistens. Und ich gehe mit einem Einkaufszettel durch den Laden. Und daran halte ich mich. Das heißt, wir stecken uns finanzielle Ziele. Wir legen unsere Ausgaben fest und dann weichen wir nicht davon ab. Salomo sagt, ein Dummkopf gibt alles aus, so schnell wie er kann. Das ist der Zeitgeist, in dem wir leben. Unregelmäßige Ausgaben. Shopping. Impuls-Shopping und Power-Shopping. Wer weiß, wovon ich spreche. Ich sehe es, ich will es, ich kaufe es. Und ich mache jetzt keinen Aufruf, niemand muss sich melden. Wir sind ja in einer FEG, nicht in einer Pfingstgemeinde. Aber wer von Ihnen hat schon mal etwas gekauft, was Sie nicht geplant hatten? Ja, ich will keine Hand sehen. Wie viele haben es nachher bedauert und lange dafür abgezahlt. Hören Sie auch auf meine Frau, mit einem Einkaufszettel wäre Ihnen das nicht passiert. Das heißt, die ganze Werbung ist darauf ausgerichtet, impulsives Einkaufen. Power Shopping. Ich brauche es nicht, aber es war ja im Sonderangebot, nicht wahr? Und jede Übereilung bringt Verlust. Viele leiden auch an der sogenannten Shopaholic-Krankheit. Wer darunter leidet, weiß, wovon ich spreche. Das heißt, wie kann man diese schlechten Gewohnheiten brechen? Durch Planung, durch Ausgabenplanung und durch Einkaufszettel. Ich möchte Sie ermutigen, Gottes Wort gibt Ihnen die Kraft, Ihre Finanzen zu kontrollieren. Denn wir sollen nicht durch unser Geld kontrolliert werden. Und wir sollen unserem Geld gebieten, wo es hingeht, statt dass wir uns fragen, wo unser Geld hingegangen ist. Ausgabenplanung ist eine Sache des innerehelichen und innerfamiliären Diskussion, fröhliches Streiten und Entscheidung und auch eine Frage des Gebetes. Gott, was möchtest du, wie wir dich verherrlichen durch die Ausgaben unserer Finanzen? So, noch 7 Minuten. Dritter Punkt. Spare für die Zukunft. Sprüche 21,20. Im Haus des Klugen sind wertvolle Schätze und duftendes Öl. Sprüche 13,11. Aus der guten Nachricht. Schnell erschwindelter Reichtum verliert sich. Langsam erarbeiteter Reichtum vermehrt sich. Auch hier wieder die biblischen Prinzipien, die so aktuell sind in der heutigen Zeit. Wie viele Menschen habe ich gesehen in meinem Büro, die Tränen geweint haben, die Hunderttausende von Euro verloren haben an den Finanzmärkten mit 10%, mit 12% versprochener Dividende. All diese Dinge wären nicht geschehen, wenn wir uns an das Wort Gottes halten. Wir mehren unseren Reichtum nicht schnell, nicht eilig, sondern Schritt für Schritt, in kleinen Schritten. Das Wort Gottes warnt uns vor schnellem Reichtum. Das heißt, wir setzen Ziele für unsere Ausgaben, wir setzen aber auch Ziele fürs Sparen. Das heißt, Gottes Wort gibt uns ein Vorbild. Sprüche 6,7. Geh hin zur Ameise, du Fauler. Jemand, vielleicht kennen Sie dieses Wort. Die Ameise sammelt im Sommer ihre Nahrung für den Winter. Was für eine weise Tätigkeit. Viele Menschen sparen nicht. Sie haben keine Vision fürs Sparen. Die Ameise hat es. Warum sparen wir nicht? Es sind oft ganz einfache Dinge. Der Neid, der Nachbar oder der Gottesdienstbesucher neben mir fährt schon wieder das neueste Auto. Ich sage keine Firma, sind ja hier im Haus Gottes. Oder die neueste Kleidung des Nachbars. Dieser ganze Druck, dieser Werbung, dieser Konsumgesellschaft, der will uns unter seine Herrschaft bringen. In unserem Gleichnis aber in Lukas 12,15 lehrt uns Jesus, unsere Habe identifiziert nicht unser Leben. Unser Wert und unsere Identität werden durch Jesu Liebe identifiziert. Das heißt, wir brauchen uns nicht mit anderen zu vergleichen. Ich mache mir nichts daraus, was andere haben, die neueste Ledercouch. Ich habe auch keine Schulden. Ich lerne, mit weniger zu leben. Und es ist erstaunlich, wie sparsam man leben kann. Ich bekenne mich schuldig. Ich habe mit 21 Jahren geheiratet. Meine Frau war 20, darf man heute gar nicht mehr sagen. Wir sind jetzt glücklich verheiratet seit 28 Jahren. Und wir sind ohne Schulden in die Ehe gegangen. Wir waren beide in der Ausbildung. Wir haben noch gespart für unsere Bibelschule. Der Preis war, wir hatten keine Ledercouch, wir haben sogar in unseren Kinderbetten geschlafen. Es ist möglich. Viertens, gib Gott, was Gott gehört. Auch hier, ähnlich wie bei uns in der Pfingstgemeinde, lehren wir den Zehnten aber nicht als Gesetz, sondern aus Liebesentscheidung, aus Glaubensentscheidung und nicht aus Zwang. Malachi 3,10. Bringt den zehnten Teil eurer Ernte unverkürzt in meinen Tempel, damit die Priester zu essen haben. Habt keine Sorge, dass ihr dann Mangel leidet. Nehmt mich beim Wort. Ihr werdet erleben, wie ich euch mit Segen überschütte. Ich werde es regnen lassen. Der Zehnte ist keine Rückzahlung meiner Schuld. Der Zehnte ist einfach nur eine Anerkennung, dass Gott mein Leben gehört. Ihm gehört meine Vergangenheit. Ihm gehört meine Gegenwart, meine Zukunft. Mit dem Zehnten drücke ich einfach nur meine Liebe, meine Dankbarkeit aus, dass mein Leben Gott gehört und auch meine Finanzen und dass ich ihm mein ganzes Leben anvertraue. Der Zehnte ist ein Bekenntnis. Herr, du wirst dich meiner annehmen, auch in den größten Finanzkrisen meines Lebens, mich beschützen und mich versorgen. Das haben wir so oft erlebt als Familie. Die ersten Christen lebten dies auch. Sie waren zum großen Teil Juden oder erst nur Juden und sie lebten das Prinzip des Zehnten. 1. Korinther 16,2, die ersten Christen haben am ersten Tag der Woche, am Sonntag, das ist heute, etwas zurückgelegt für das Reich Gottes. Das impliziert etwas. Die ersten Christen sagten, der erste Teil gehört Gott. Das Beste gehört Gott. Das sagt Sprüche 3,9 auch. Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben, bring ihm das Beste vom Ertrag deiner Arbeit. So gehört Gott das Beste. Und der letzte Punkt, genieße, was du hast. Prediger 6, Vers 9, gib dich zufrieden mit dem, was du hast und verlange nicht nach allem möglichen anderen. Die heutige Finanzkrankheit, die viele Menschen beherrscht, auch viele Gläubige, erstens, unsere Gier übersteigt unser Einkommen. Zweitens, auch wenn sie es sich nicht leisten können, wir kaufen es trotzdem. Drittens, Schuldenabzahlungen dafür machen uns nervlich und familiär kaputt. Und viertens, Familien und Ehen zerbrechen. Das ist die große Krankheit unserer Zeit. Es wird wenig darüber gesprochen in den Gemeinden und doch ist es da. Kinder brauchen nicht in erster Linie ihr Geld. Kinder brauchen in erster Linie unsere Zeit und unsere Zuwendung. Wenn wir nicht nur den Zehnten singulär betrachten, sondern unser ganzes Leben, auch unsere Finanzen, in ein gesundes Prinzip hineinstellen, dann sehen wir, dass der Zehnte nur ein Puzzlestückchen von einem großen Mosaik ist. Oft leben wir unser Leben in der falschen Reihenfolge. Falsche Reihenfolge ist erstens, wir verdienen, zweitens, wir genießen, geben alles aus, dann kommt erst, zahlen wir unsere Schulden zurück, von dem, was übrig bleibt, dann, von dem, was kaum noch übrig geblieben ist, sparen wir ein bisschen, wenn überhaupt, und der letzte Rest geben wir dann Gott, so ungefähr als Trinkgeld, ne? 10 Groschen beim Sonntagsopfer. Die richtige Reihenfolge ist, wir verdienen unser Geld, wir geben das Beste Gott zuerst, dann sparen wir. Wir als Familie haben klare finanzielle Ziele uns gesetzt, schon früh in unserer Ehe. Ich ermutige alle jungen Paare, das auch zu machen, finanzielle Ziele uns zu setzen. Ich hatte mal ein junges Ehepaar bei mir vor der Ehe, und dann gehen wir alle diese Dinge durch. Habt ihr finanzielle Ziele? Die Frau sagte, nein, wir haben gar keine finanziellen Ziele. Der Mann sagte, nö, haben wir nicht. Aber eins sage ich hier schon mal ganz klar, ich fahre immer Mercedes. Und dann hatten sie einen knallharten Ehekrach schon vor der Ehe. Das war sehr lustig, das zu beobachten. Aber wir setzen uns klare Ziele. Unser Ziel war immer als junge Ehe, wir wollen Gott das Beste geben, wir wollen das Reich Gottes finanziell unterstützen und wir wollen Schätze sammeln für unsere Kinder. Das war uns ganz, ganz wichtig, dass unsere Kinder eine gesicherte Zukunft haben. Das heißt, der dritte Punkt, wir sparen. Viertens, wir zahlen unsere Schulden zurück und dann von dem, was übrig bleibt, genießen wir. Rockefeller, einer der damals, heute sicher nicht bei Bill Gates, damals reichsten Männer, hat das 10-10-80-Prinzip geprägt. 10% meines Erwerbs gehört Gott. Die zweiten 10% spare ich für die Zukunft. Und von den 80%, die übrig bleiben, davon lebe ich. Wenn ich mehr als 80% brauche, lebe ich zu extravagant und muss mich verändern. Unregiertes Geld bedeutet ein unregiertes Leben. Und in diesem Sinne möchte ich noch zum Abschluss mit uns beten. Ich habe 2 Minuten überzogen. Vater, ich möchte dir danken, Herr, für dein Wort, auch am Muttertag. Ich danke dir, dass deine Herrschaft uns freisetzt. Ich möchte beten, Herr, für Menschen, die leiden, auch heute Morgen vielleicht in diesem Gottesdienst leiden, unter dem Finanzdruck der Schulden. Wir beten, dass du uns erfüllst mit deinem Frieden, dass du uns erfüllst mit deiner Weisheit, denn du bist ein gnädiger und ein liebender Gott. Du hast immer einen Weg heraus aus aller Not. Vater, wir bitten auch um Buße. Wir bitten um Umkehr. Vergib uns. Vergib mir, wo wir mehr ausgegeben haben, als wir verdienen. Und hilf uns, gute Verwalterinnen und Verwalter, dessen zu sein, was du uns anvertraut hast, damit dein Name geehrt wird. Amen.